Wir haben heute den 21.03. und ich will nochmal darauf aufmerksam machen, dass man Meinungsmache auch auf Podcast-Plattformen hören kann, auf nahezu allen. Unter Die Meinungsmache findet ihr das. Wenn ihr also mal kein Interesse habt, das irgendwie auf YouTube zu gucken oder irgendwie so mal nebenbei beim Fahren, weil das einfacher ist, weil man hat nur mit YouTube Premium die Möglichkeit, das zu hören, wenn man es minimiert hat. Also kann man das auch auf allen möglichen Podcastern machen, ob nun ein eigener Feed ist oder man hört das über Spotify oder so, you name it, es sollte überall sein. Da könnt ihr das dann auch hören über alle möglichen Podcast-Plattformen. Die Meinungsmache, das Profilbild ist dasselbe wie auf YouTube, das ist dann dieser Zombie, der in diesem Stuhl sitzt und eine Zeitung liest. Also guckt euch das gerne an, wenn das für euch interessant ist, und wir starten jetzt erstmal mit den Nachrichten vom 21.03. Der erste Artikel, den ich habe, ist etwas, das wir erwartet haben. Wir haben ja zuletzt Project 2025 Observer, also das ist eine Plattform, die so ein bisschen die Einhaltung der Versprechen von Project 2025 für Amerika beobachtet, und ein Punkt auf der Liste war etwas, das jetzt passiert ist bzw. angestoßen wurde. Hier ist ein Artikel aus der Tagesschau, der das Ganze beschreibt. Trumps Plan fürs Bildungsministerium. US-Präsident Trump hat ein Dekret zur Auflösung des Bildungsministeriums unterzeichnet. Sorge herrscht vor möglichen Streichungen bei Förderprogrammen. Kommt Trump damit durch? Es gibt Zweifel. Es war eine perfekte Inszenierung im eleganten East Room des Weißen Hauses. Musikalische Untermalung für den Auftritt des Präsidenten. Hinter seinem Podium die bunten Flaggen aller Bundesstaaten. Vor ihm ein rund Dutzend Kinder als Schulbänken. Lehrer, Eltern und Parteifreunde im Publikum, die Donald Trump kräftigen Applaus spendeten für seinen Plan der Zerschlagung des Bildungsministeriums. Wir werden es schließen. So schnell wie möglich. Es nützt uns nichts, sagte Trump. Weiter heißt es, wir wollen unsere Schüler wieder in die Hände der Staaten geben, wo Bildung hingehört. Das sei populär und das, was der gesunde Menschenverstand verlange. Zitat, und es wird funktionieren. Die große Zeremonie dürfte bei Trumps erzkonservativen Anhängern gut ankommen, denen das öffentliche Schulsystem und das Bildungsministerium schon lange ein Dorn im Auge ist. Trump behauptet, Zitat, die USA geben weit mehr Geld für Bildung aus als jedes andere Land und mehr Geld pro Schüler. Und trotzdem stehen wir ganz unten auf der Liste, wenn es um den Erfolg geht. Der US-Präsident wird auch nicht müde, bei jeder Gelegenheit, die, wie er gerne sagt, Bürokraten in Washington dafür verantwortlich zu machen. Was die Behauptung allerdings nicht richtiger machen. So finanziert das Bildungsministerium nur etwa 10% des Etats für die Schulen. Der größte Teil der Ressourcen kommt laut Ex-Bildungsministerin Margaret Spelling von den Staaten und den Kommunen. Zitat. Und die legen auch die Lehrpläne fest, wählen die Bücher aus und bestimmen die Bildungspolitik in unserem Land, sagt sie. Es gibt explizite Verbote für den Bund, sich da einzumischen. Spelling war Bildungsministerin in der Regierung des früheren US-Präsidenten George W. Bush. Tatsächlich verwaltet die Behörde eine ganze Reihe von Förderprogrammen. Rick Hess von America Enterprise Institute erläutert ebenfalls im US-Fernsehen, Zitat, das Bildungsministerium wird oft als gigantische Bank beschrieben mit einer drittklassigen Zuständigkeit für Bildungspolitik. Denn der größte Teil seines Etats seien Studentenkredite im Wert von über einer Billion Dollar. Außerdem finanziert es Schulmahlzeiten, Förderprogramme für Schüler mit Behinderungen und solche aus armen Familien. Die Angst vor dem Verlust dieser Programme hat Lehrer und Schüler am Dienstag zu landesweiten Protesten auf die Straße getrieben. Das Bildungsministerium in Amerika also schafft halt Förderprogramme. Das übt keine Kontrolle auf die entsprechenden Institutionen aus oder auf die Schule, sondern es gibt halt einfach nur Förderprogramme. Donald Trump hat die Finanzierung von Schulmahlzeiten, Förderprogramme für Schüler mit Behinderungen und solchen aus armen Familien abgeschafft. Oder beziehungsweise will das abschaffen. Holy shit, Alter. Was diese Administration hier macht, ist erbärmlich. Es wird Familien, Gemeinden und Schüler zerstören. Wir wollen sicherstellen, dass jeder Zugang zu kostenloser öffentlicher Bildung hat. So Princess Moss vom Nationalen Bildungsverband. Und die Oberstufenschüler Alondra Munoz sorgt sich um ihre Zukunft. Zitat, ich frage mich, wie ich Geld für das Studium bekommen soll. Zwar versichert Trump, dass die Förderprogramme alle erhalten bleiben und an andere Ministerien verteilt werden sollen. Unklar ist allerdings, welche das sein sollen. Medienberichten zufolge hat das Finanzministerium schon dankend abgelehnt. Unklar ist auch, ob der Präsident seine Pläne überhaupt durchsetzen kann. Die Bildungsministerin hat bereits rund die Hälfte ihrer Belegschaft gefeuert. Aber abschaffen kann das Ministerium nur der Kongress. Wisst ihr, wer die Bildungsministerin ist? Linda fucking McMahon. Ja, die scheiß Frau von Vincent Kennedy McMahon. Der scheiß Chef, ehemalige Chef von WWE. Holy shit, Alter. Trump ist davon überzeugt, dass sein Vorhaben gelingt. Zitat, wir werden es abschaffen und jeder weiß, dass es richtig ist. Auch die Demokraten wissen das und ich hoffe, sie werden dafür stimmen. Umfragen zufolge stimmt dem Präsidenten da allerdings lediglich 30% der Amerikaner zu. Die große Mehrheit ist gegen die Abschaffung des Bildungsministeriums und das dürfte auch so manchem Republikaner zögern lassen, dem Plan im Kongress abzusegnen. Das Department of Education, das Bildungsministerium in Amerika, wird einer Rolle zuteil, und das schon seit ewigen Zeiten, die in großen Teilen ausschließlich finanziell ist. Ob nun Studienkredite oder Förderung von oder Förderprogramme für Menschen, die schlecht bzw. ganz schlechten Zugang zur Bildung haben. Das Abschaffen des Bildungsministeriums in Amerika ist ein Verschärfen der Bildungssituation in einem Maße, in dem man sich das vielleicht jetzt noch nicht ganz vorstellen kann. Die Zitate, die wir hier gehört haben, schätzen das alles so ein bisschen ein. Ich wiederhole das, was diese Administration hier macht, ist erbärmlich. Es wird Familien, Gemeinden und Schüler zerstören. Und genau darauf zielt es ab. Anders kann man das ja nicht sagen. Donald Trump, und das ist ein absoluter Fiebertraum, guckt euch dieses Szenario an. Ich will da ganz kurz mal einen Blick reinwerfen, damit ihr seht, in welchem Zusammenhang also, wie das inszeniert wurde, das sah vor Ort so aus. Donald Trump sitzt in der Mitte von Schülern, die alle irgendwas unterschreiben, Alter. Bruder, Amerika ist wirklich eine Propagandamaschinerie. Du musst dir das vorstellen. Du musst dir das mal vorstellen. Da sitzen, die Inszenierung. Kennt ihr dieses Meme? Dieses Meme, wo auf der linken Seite amerikanischer Patriotismus und Nationalstolz, auf der anderen Seite Islamismusstolz oder diese fanatischer Islamismus verglichen wird. So Leute, die auf einem Truck mit Amerika-Flagge rumfahren, Leute, die auf einem Truck mit einer ISIS-Flagge rumfahren und dann immer wieder diese Vergleiche gemacht werden. Und du siehst einfach dieses Bild hier. Du schaust dir dieses Bild hier an und denkst dir immer so, holy shit, Bro. Holy shit. Was ist das für eine Propagandascheiße, Alter? Da sitzt der Präsident der Vereinigten Staaten in der Mitte in einem Raum an einem Tisch und unterschreibt ein Dekret, das die Förderung und die Unterstützung von sozial schwachen Familien und Familien mit Kindern, die behindert sind, abschafft und abschaffen will. Und drumherum sitzen Kinder, die das Ganze mit unterschreiben, um die Inszenierung einfach besser zu machen. Was für eine maximale Psychose ist das, Alter? Oh no, ey. Oh fucking no. Off. Ja, dieser Artikel ist aus der Tagesschau, wie ihr sehen könnt. Ey, was zur Hölle, Bro? Ey, wirklich mit jedem Tag, du hast wirklich mit jedem Tag das Gefühl, die stürzen da weiter ab. Das kann nicht echt sein. Das ist doch eine Fantasie. Mal gucken, was der Kongress macht. Es würde mich aber nicht wundern, wenn das Rahmenbedingungen sind, die einfach den Kongress überspringen. Also jetzt sind wir ja an dem Punkt, jetzt werden Richterentscheidungen übersprungen, die werden ignoriert. Jetzt ist die Frage, wird der Kongress jetzt bald auch ignoriert? So wird er einfach gesagt, scheiß drauf, wir machen das einfach. Ich meine, was hält ihn denn auf? Die hält ja nichts auf. Die machen das ja einfach. Es gibt ja keine Instanz, die das durchsetzen kann. Der Präsident macht das ja einfach. Ey, ohne Mist. Ohne Mist, Bro. Was sind das für Zustände? Immer mehr US-Bürger wollen ihren Tesla loswerden. Tesla rutscht immer tiefer in eine Krise. In den USA steigen in Zahlungsnahmen auf einen Rekordwert. Auch die Verkaufszahlen brechen weltweit ein. Protestieren Verbraucher gegen Musk politische Rolle? US-Bürger geben eine Rekordzahl an Teslas in Zahlung. Tesla-Fahrzeuge ab Modelljahr 2017 machten bis zum 15. März 1,4% aller beim Händler eingetauschten Fahrzeuge aus, wie aus einer Statistik vom Edmunds, einem US-Online-Portal für Autoverkäufer, hervorgeht. Im März des Vorjahres betrug der Wert 0,4%. Analysten gehen davon aus, dass der Anteil in dieser zweiten Monatshälfte sogar noch steigen könnte. Im Februar, dem ersten vollen Monat der Trump-Regierung, machten Teslas 1,2% der in Zahlung gegebenen Fahrzeuge aus. Die Inzahlungsnahmen im März waren der bisher höchste monatliche Anteil an Tesla-Inzahlungsnahmen für Neu- oder Gebrauchtwagenkäufe, sofern sich der Trend fortsetzt. Die Vorstellung, dass diese Verbraucheraktion etwas mit dem politischen Engagement Musk für den US-Präsidenten Donald Trump zu tun hat, liegt nahe. Der reichste Mensch der Welt steht in den USA auch wegen seiner Rolle bei umstrittenen Einsparungen bei Bundesbehörden in der Kritik. Für weltweites Aufsehen sorgt zudem eine Geste von ihm bei Trumps Amtseinführung, die einige Beobachter an einen Oh, Gruß erinnert. Das war nicht eine Geburt. Ey, da muss man einfach mal sagen, ey. Deutsche Medien einfach. Ey, ihr seid es eurer journalistischen Verpflichtung schuldig, das so zu bezeichnen, wie es eben auch war. Elon Musk hat bei der Feier, ich glaube der Inauguration Feier nach der Amtseinführung von Donald Trump auf der Bühne der entsprechenden Feier zweimal einen Hitlergruß gemacht. Nicht einige Beobachter glauben, das war ein Hitlergruß. Das war ein scheiß Hitlergruß, Alter. Und weißt du, woran man das erkennt? Indem man sich an die deutsche Geschichte erinnert und sagt, holy shit, also, we know this fucking shit. Wir wissen, dass das ein Gruß ist, weil wir sind Deutsche, we know. Es gibt Ereignisse in der deutschen Geschichte, die uns die Kompetenz zu sprechen, eindeutig zu sagen, es war ein beschissener Gruß. What? Obviously. Und es gibt immer noch Medienhäuser wie die Tagesschau, die da um dieses Feuer tanzen und sagen, einige Beobachter erinnerte das an ein... Einige? Diese beschissene Relativierung kann ich nicht mehr hören. What? Man muss das einfach mal... Ich muss das an dieser Stelle nochmal unmissverständlich klar machen. Elon Musk hat dort einen... Gruß gezeigt. Und der Kontext der Situation, um ihn zu relativieren, ist nicht die Tatsache, dass der eine Selbstdiagnose gemacht hat bezüglich Autism oder Autismus allgemein. Nein, der Kontext der Situation, die die ganze Sache auch noch unterstützt, ist die Tatsache, dass er davor und danach halt immer wieder rechtsextreme Positionen bezieht. Das in Frage zu stellen, dass das passiert ist, würde natürlich erfordern, dass es nicht einen Kontext gibt, der einfach auch noch Szenarien schafft, wo man sagen kann, ja gut, der ist halt schon irgendwie ein scheiß Neonazi. Der reichste Mensch der Welt hat nicht nur mehrfach antisemitische Zusammenhänge gestellt, hat mit der scheiß Rechtsextrem immer wieder in reichweiten starken Szenarien interagiert, fördert diese und hat halt im Zusammenhang damit am 20. beziehungsweise 21. Januar vor laufenden Kameras zweimal den Gruß gemacht. Und wisst ihr, wer die Scheiße auch anerkennt? Fucking Neonazis aus Amerika, die das gesehen haben und gesagt haben, vielen Dank, dass du uns grüßt. Aber allem Anschein nach gibt es immer noch journalistische Zurückhaltung bezüglich der Benennung dieser eindeutigen Geste. Meine Güte. Das liest man einfach immer noch im März 2025 liest man immer noch, ja, also das war ja nur, der ist ja nur, also der hat ja nur. Digga, hallo? Oh, ist da oben jemand zu Hause? Ist da jemand da? Hat da irgendjemand noch, ist da noch ein Licht an? Ist da irgendein Licht an? Anscheinend nicht. Neonazis feiern diesen. Und er feiert Neonazis. Was für ein Coping, Alter. Wirklich direkt mit der Atemmaske angeschlossen. An die eigenen Fürze. Weiter heißt es in dem Artikel. Die Markentreue wird zunehmend fraglich. Die Faktoren wie Elon Musk, zunehmendes öffentliches Engagement in der Regierung, Bedenken hinsichtlich der Wertminderung von Tesla und die zunehmende Marktsättigung in großen Ballungsräumen bei einigen langjährigen Besitzern führt zu einem Gefühl der Distanz zur Marke, sagt Jessica Cadwell, Managerin bei Edmunds. Darauf könnten auch die aktuellen Verkaufszahlen der Marke hinweisen, die zuletzt weltweit eingebrochen sind. In den USA und anderen Ländern ist es zudem zu Demonstrationen und Übergriffen gegen die Autohäuser des E-Auto-Pioniers gekommen. In der Tesla-Fabrik in Grünheide werden seit 3 Jahren Tesla-Fahrzeuge in Deutschland hergestellt. Aber auch hierzulande nehmen die Proteste gegen Multimilliardär Musk zu. Musk warb im Bundestagswahlkampf mehrfach öffentlich für die rechtsextreme AfD und führte ein Gespräch mit der Nachtisch Alice Weidel auf seiner beschissen von rechtsextremen und menschenfeinden antisemitischen Plattform fucking X. Werksleiter André Thiering zeigte sich dennoch zuversichtlich. Ja, dann viel Spaß. Zitat: Wir haben die Produktion in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert und beliefen inzwischen 37 Märkte in und außerhalb Europas direkt aus der Gigafactory. Zitat Ende. Sagte Thiering der Nachrichtenagentur dpa. Zukünftig werden noch weitere Märkte hinzukommen. Pläne für Personalabbau existieren derzeit für Grünheide nicht. 2024 fielen 400 Stellen weg. Nach Daten des Kraftfahrtbundesamts wurden mit 1429 Stück im Februar 76,3% weniger Teslas in Deutschland neu zugelassen als im Vorjahresmonat. Im gesamten Jahr 2024 büßt die Marke Tesla unter den E-Autos am meisten ein und rutschte vom ersten auf den dritten Platz. Hinzu kommen derzeit auch noch Qualitätsprobleme. Lockere Zierleisten, Brocken Teslas Elektro-Pickup, Cybertruck, die nächste globale Rückrufaktion in den USA ein. Die breiten Metallleisten am Rand der Frontscheibe über den Türen sind mit Klebematerial befestigt und können sich ablösen. Bisher meldeten 151 Cybertruck-Fahrer das Problem als Garantiefall, wie aus Unterlagen der Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hervorgeht. In den ersten drei Quartalen 2024 machten Tesla-Fahrzeuge 21% aller Rückrufe in den USA aus. In den meisten Fällen konnten die Fehler durch Software-Updates behoben werden. Dass Tesla in einer Krise steckt, die sich direkt auf das Vermögen von Musk auswirkt, lässt sich auch am Aktienkurs des Autobauers ablesen. Allein seit Jahresbeginn hat das Unternehmen rund 40% des Börsenwerts verloren. Noch im Dezember letzten Jahres hatte die Aktie einen Rekordstand von $488 erreicht. Derzeit kostet sie weniger als 216 Euro übrigens am Stockmarkt in Deutschland. Und wichtig ist, dass sie weiter fällt. Das wirkt sich nämlich direkt auf Musks Privatvermögen aus. Ich habe einige Spekulationen dazu schon gesehen und ich muss das auch so benennen. Es sind reine Spekulationen. Aber spekuliert wird, dass es Musk an den Kragen geht finanziell, wenn die Aktie bei $150 steht. Also noch nicht mal mehr, also es ist noch 100, bei 150 wird's unangenehm. Bei 150 wird's richtig unangenehm. Und es gibt, glaube ich, wenige Menschenfeinde, denen ich den absoluten Absturz so sehr wünsche, wie scheiß Elon Musk. Wirklich. Von allen Milliardären und Supervermögenden ist er an dem ersten Platz, der den absoluten Absturz absolut verdient. Voll und ganz. Der soll Bruch gehen. Und ich würde sogar sagen, es ist Bürgerpflicht, dass der Bruch geht. Es ist Bürgerpflicht, dass der Bruch geht. Wisst ihr, was das Witzigste ist an der ganzen Sache? Das Witzigste an der ganzen Sache ist die Tatsache, wie die Amerikaner versuchen, das zu kompensieren. Also besonders die Republikaner. Es ist wirklich großartig. Es ist wirklich großartig. Donald Trump hat ja eine Werbekampagne gemacht dafür, dass er das Tesla kaufen soll. Er hat ja selber vor dem Weißen Haus so eine Tesla-Show gehabt, mehr oder weniger, und hat selber einen gekauft. Rechtskonservative und rechtsextreme Influencer aus Amerika propagieren jetzt eben auch Tesla und versuchen das irgendwie zu kompensieren, was hier passiert. Das Ding ist, und das ist großartig, ihr könnt ja mal selber in eurem Kopf also einfach mal darüber nachdenken. Glaubt ihr, dass die Drill Baby Drill, mehr Öl, mehr Benzin Zielgruppe von Donald Trump große Elektrofahrzeugfans sind? Elon Musk hat es geschafft, mit seinen politischen Interventionen und Aktionen die eigene Kundschaft von sich vollkommen abzustoßen. Denn diejenigen, die E-Autos fahren, sind diejenigen, die eh ein bisschen progressiver denken und dadurch halt einen Schritt in eine technologische Richtung geben, die von konservativ-Rechten seit Jahren verteufelt wird. Die kaufen nicht auf einmal E-Autos. Das werden sie nicht. Tun sie nicht. Und es ist sehr gut dabei zuzusehen. Es gibt dieses Interview, wo bei Elon Musk so wie so eine Art Realization, also so ein Verständnispunkt einstellt, wo er bei Fox Business mit einem Journalisten spricht, wenn man das so nennen kann, der ihn fragt, ja, aber wie, Sie sind ja jetzt politisch, also er fragt ihn sinngemäß, Sie sind ja jetzt politisch sehr involviert, wie führen Sie denn dann Ihre Firmen noch? Und Elon Musk guckt so mit leerem, toten Blick in die Kameras und es hat den Anschein, als würde er gleich zusammenbrechen und weinen. No joke. Ich muss den Clip mal raussuchen. Es sieht aus, als würde er gleich zusammenbrechen und weinen. Und seine Antwort ist Gestotter und nach einem Räuspern, ja, mit great difficulty führt er seine Firmen. Wahrscheinlich hat das Ketamin nachgelassen oder so, keine Ahnung. Also, du siehst ihm wirklich an, dass ihn das fertig macht und das ist gut. Das ist Balsam für meine Seele. Wenn es Elon Musk schlecht geht, geht es der Menschheit gut. Lass mich kurz, ich such das ganz kurz raus. Ich finde das auch. Hier ist das.
The Tesla founder getting candid in a one-on-one interview with Larry Kudlow.
You giving up your other stuff? I mean, how are you running your other businesses? With great difficulty. Yeah, I mean.
But there's no turning back, you're saying?
I'm just here trying to make government more efficient.
So sieht ein gebrochener Mann aus. How do you manage your other businesses? Oh, Bruder. Crying Musk ist wirklich Balsam für meine Seele. Crying fucking Musk, Alter. Das war übrigens zusammengeschnitten. Die Pausen waren insane. Also ich will nur kurz den Inhalt sagen. Die Pausen zwischen den Fragen waren insane. Ihr habt den Schnitt gerade gesehen. Sehr, sehr, sehr gut. Bundesverfassungsgericht. Kurzes Update dazu, weil ja immer wieder Eilanträge durchgegangen sind zu der Abstimmung im Bundesrat, Bundestag zur Schuldenbremse. Ich will das mit reinbringen. Eilantrag der rechtsextremen AfD gegen Abstimmung im Bundesrat abgelehnt. Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag der AfD als unbegründet abgelehnt, mit dem die Abstimmung im Bundesrat zum Finanzpaket gestoppt werden soll. Ich finde immer witzig, wenn die Faschos sich an das Verfassungsgericht wenden, aber naja, ich meine... Klar. Der zweite Senat teilt in Karlsruhe mit, eine vorrangige präventive Überprüfung eines Gesetzes durch das Verfassungsgericht gäbe es grundsätzlich nicht. Die AfD hatte argumentiert, das Gericht habe noch nicht in der Hauptsache darüber entschieden, ob die Beratungszeit des Bundestages für die weitreichende Grundgesetzänderung ausreichend gewesen sein soll. Solange das offen sei, könne der Bundesrat nicht abstimmen, da die Grundgesetzänderung endgültig sei. Die FDP in Mecklenburg-Vorpommern scheiterte beim Landesverfassungsgericht in Greifswald mit einem Eilantrag. Dort hieß es, die Landesregierung könne nicht durch Beschlüsse des Landtags in ihrem Stimmverhalten im Bundestag gebunden werden. Allein die Landesregierung sei zur Entscheidung über das Verhalten ihrer Vertreter im Bundesrat berufen. Also der Eilantrag und die Eilanträge, die vor der Entscheidung, die heute stattgefunden hat, ich informiere euch gleich darüber, sind abgeschmettert worden. Und da kommen wir auch gleich zum entscheidenden Faktor aus der Tagesschau. Der Bundesrat stimmt dem milliardenschweren Finanzpaket zu. Das schuldenfinanzierte Finanzpaket von Union und SPD für Verteidigung und Infrastruktur hat die letzte parlamentarische Hürde genommen. Im Bundesrat kam die für das Vorhaben notwendige Zweidrittelmehrheit zusammen. Der Bundesrat hat die schuldenfinanzierte Finanzpaket von Union und SPD für Verteidigung und Investitionen in die Infrastruktur zugestimmt. Mit 53 der insgesamt 69 Stimmen kamen die dabei notwendige Zweidrittelmehrheit zustande. Nötig waren 46 Stimmen gewesen. Nur die Länder Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Rheinland-Pfalz enthielten sich. Alle anderen Länder stimmten zu. Enthaltungen gelten im Bundesrat wie ein Nein. Es war die letzte parlamentarische Hürde für das Vorhaben, das insbesondere eine Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und ein 500 Milliarden Euro schweres Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz vorsieht. Damit kann das Grundgesetz entsprechend geändert werden. Ich gehe davon aus, ich habe das jetzt nicht überprüft, dass aber in den entsprechenden Ländern halt einfach wahrscheinlich BSW, FDP und sowas in den Landtägen sitzen. Das wird sich langfristig natürlich noch ändern lassen. Die FDP arbeitet ja mit Hochdruck daran, dass sie aus politischer Verantwortung herausgezogen wird. Die Zweidrittelmehrheit hatte lange als unsicher gegolten, weil unklar war, wie die Landesregierungen abstimmen würden, in denen Linkspartei, FDP, Freie Wähler und BSW mitregieren. Am Montag hatten allerdings Bayern ein Ja angekündigt. Am Morgen teilte dann auch Mecklenburg-Vorpommern und Bremen mit, dass sie zustimmen werden. In beiden Ländern gibt es Regierungen aus SPD und Linkspartei. Die Zustimmung der Landesregierung mit ausschließlicher Regierungsbeteiligung von SPD, Union und Grün galt ohnehin als sicher. Mit dem Gesetz wird die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse, die der Neuverschuldung des Bundes engere Grenzen setzt, für Ausgaben in Verteidigung, Zivilschutz, Nachrichtendienste und Cybersicherheit gelockert. Für all diese Ausgaben, die 1% des Bruttoinlandsprodukts überschreiten, dürften künftig Kredite aufgenommen werden. Das wäre in diesem Jahr alles über 44 Milliarden Euro. Außerdem wird ein Sondervermögen geschaffen, für das für die Schuldenbremse nicht gilt und das mit Krediten von bis zu 500 Milliarden Euro gefüttert wird. Daraus soll die Instandsetzung der maroden Infrastruktur in Deutschland bezahlt werden. 100 Milliarden Euro davon sollen fest in den Klimaschutz und in den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft fließen. Das hatten die Grünen im Gegenzug für ihre Zustimmung im Bundestag durchgesetzt. Weitere 100 Milliarden Euro fließen an die Länder und deswegen stimmt die Mehrheit im Bundesrat zu. Zudem dürfen sie künftig zusammen Schulden in Höhe von 0,35% des Bruttoinlandsprodukts aufnehmen. Das wären in diesem Jahr ungefähr 15 Milliarden Euro. Bisher gilt für die Länder eine Schuldengrenze von null. Das Gesetz muss noch im Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf seine verfassungsgemäß Zustandekommen geprüft und unterschrieben werden. Dass das Bundesverfassungsgericht das Verfahren vor der Abstimmung im Bundestag für rechtens erklärt hat, dürfte Steinmeier es leichter machen, seine Unterschrift unter das Gesetz zu setzen. In manchen Ländern muss für den Lockerung der Schuldenbremse auch die Verfassung geändert werden. Nur in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Thüringen und im Saarland steht keine Schuldenbremse in der Landesverfassung. Bei der vorausgegangenen Diskussion bezeichnet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der als Teil des Sondierungsteams der Union des Finanzpakets mit ausgehandelt hatte, es als Schutzschirm für Deutschland und den deutschen Marshallplan. Er betonte, es gehe bei den Krediten immer darum, dass noch genau festgelegt werden müsse, wofür sie ausgegeben werden. Zitat, dies ist kein Selbstbedienungsladen für irgendwelche Projekte, die schon immer gemacht werden sollten. Weniger bereitwillig stimmt etwa Baden-Württemberg dem Vorhaben zu. Ministerpräsident Winfried Kretschmann räumt zwar ein, dass es im Land erheblichen Investitionsbedarf gebe, sein Bundesland stimmt aber, Zitat, mit einem erheblichen Störgefühl zu. Das Schnellverfahren zur Grundgesetzänderung nannte der Grünen-Politiker eine Zumutung. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mahnt den Bund, dass er angesichts der Zahlung von 100 Milliarden Euro aus dem Finanzpaket nicht gleichzeitig die Zuschüsse und Kofinanzierung an die Bundesländer kürzen dürfe. Ansonsten werde der Effekt für die Investitionen verwässert, warnte die SPD-Politikerin. Brandenburgs Finanzminister und Vize-Regierungschef Robert Krumbach hatte vor der Enthaltung seines Bundeslandes von einem finanzpolitischen Harakiri gesprochen. Der BSW-Politiker warnte vor Kriegsausgaben mit den zusätzlichen Mitteln für Verteidigung. Manuela Schwesig, Alter. Scheiß russisches Asset. Gut. Also, Ladies and Gentlemen, die Reform der Schuldenbremse ist heute am 21.03. final durch den Bundesrat gegangen. Das bedeutet, so wie der Artikel auch schon gesagt hat, jegliche parlamentarische Hürde wurde genommen. Und bei aller Kritik bezüglich der Inkludierung von Verteidigungsausgaben, der ungenügenden Investitionssumme von 500 Milliarden oder allem, was dazu ist, ich finde persönlich, meiner Einschätzung nach, ist das eine Bewegung in die richtige Richtung. Ich glaube, dass es unabdingbar war, sowas zu tun. Und ich denke unter Umständen auch, dass wir hier eine bessere Variante eines Deals bekommen haben, der in der neuen Legislaturperiode von SPD und Union so oder so auf uns zugekommen wäre. Wenn die Reform der Schuldenbremse nicht in diesem Konsens und Kompromiss verhandelt worden wäre mit den Grünen, dann wäre im neuen Bundestag vermutlich von der Union einfach nur Sondervermögen um Sondervermögen durchgeboxt worden mit vielleicht anderen spezifischen Zielen. Und das ist etwas, das für uns unter Umständen der bessere Deal ist. Und das auch nur, weil die Grünen da ziemlich, also meiner Ansicht nach, schon okay verhandelt haben. Ich weiß nicht, ob man da noch mehr hätte rausholen können. Sicherlich ist das alles immer nur so Hypothese. Aber ich finde das per se erstmal nicht schlecht. Wirklich nicht. Ich habe da per se nicht so große negative Gefühle bei. Gar nicht. Ich finde, dass so oder so was passieren musste. Und dass ich glaube auch, aber da bin ich auch einer der wenigen, oder nicht wenigen, aber ich bin aber auch einer derjenigen, die felsenfest davon ausgeht, dass eine Reform der Herangehensweise an Verteidigungsaufgaben beziehungsweise allgemein ein Umdenken bei der eigenen Verteidigung im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg und der transatlantischen Veränderung der Verteidigungszusagen von Amerika, dass da etwas passieren musste. Deutschland wird immer und immer und immer mehr in ein Kriegsszenario mit Russland hineingezogen, das auch schon einfach jetzt im Ist-Stand stattfindet. Es findet nicht mit Truppen auf der Straße statt, es findet nicht mit ballistischen Raketen statt, es findet mit Cyber-Security-Risiken statt, es findet mit gigantischen digitalen Angriffen statt, es findet mit russischen Bären statt, es findet mit Drohnenüberflügen über Militäreinrichtungen statt. Das findet alles jetzt schon statt. Das ist alles jetzt schon so. Man nennt es unter dem Schlagwort hybride Kriegsführung und ich finde ganz ehrlich, Brandanschläge auf Flugzeuge, die Fracht laden, in mehrfacher Form, Drohnenüberflüge, Cyber-Security-Abhörmaßnahmen, Attentate auf Rüstungsbosse mit russischen Hintergründen, das ist alles schon sehr sass. Das ist alles schon sehr sass und das ist alles schon passiert. Das ist alles schon passiert. Also, ich per se finde das erstmal gut, dass das jetzt hier durch ist. Ja, dass da was passiert, weil es muss definitiv was passieren. Es muss definitiv was passieren. Gucken wir mal in die Zeit. Eieiei, oh, der Union geht's gar nicht gut. I don't feel so good. 73% sehen in Schuldenpaket eine Wählertäuschung der Union. 73. Okay. Im Wahlkampf hatte Friedrich Merz neue Schulden abgelehnt. Nach der Wahl folgte der harte Kurswechsel. Auch viele Unionswählende sehen darin eine Wählertäuschung. Ein Großteil der Menschen sieht in dem von der Union und CDU-Chef Friedrich Merz auf den Weg gebrachten Schuldenpaket eine Wählertäuschung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung des ZDF-Politbarometers. Dort sagen 73% der Befragten, bei dem Kurswechsel der Union handelt es sich um Wählertäuschung. 65% hielten den Vorwurf für nicht gerechtfertigt. Unter Unionsanhängerinnen und Anhängern bezeichnen 44% das Vorgehen als Wählertäuschung. Im Wahlkampf zur Bundestagswahl hatte Merz und die CDU-CSU immer wieder darauf gepocht, die Schuldenbremse einzuhalten und eine Reform dieser zu unterbinden. Nach ihrem Wahlsieg änderte die Partei jedoch ihren Kurs und einigte sich in den Sondierungsgesprächen mit der SPD auf ein Schuldenpaket in Höhe von 500 Milliarden Euro, um Investitionen in die Infrastruktur und Verteidigung zu finanzieren. Auch die Schuldenbremse soll für Verteidigungsausgaben gelockert werden. Nach der Zustimmung im Bundestag wurde am Freitag auch im Bundesrat, also heute, für die endgültige Verabschiedung des Paketes gestimmt. Auch das Ansehen des CDU-Chefs und wahrscheinlich nächsten Kanzlers Merz leidet unter dem Täuschungsvorwurf. Im Vergleich zu einer Umfrage von Anfang März ging die Zustimmung zu ihm als Bundeskanzler zurück. Demnach stehen derzeit 37% der Befragten einem Kanzler Merz positiv gegenüber. 53% sehen in ihm keinen geeigneten Kanzler für das Amt. Anfang März sprachen sich noch 44% dafür und 50% dagegen aus. Also ganz ehrlich, grundsätzlich würde ich erstmal unabhängig davon sagen, du musst ganz schön viel kristallines Methamphetamin rauchen, um überhaupt jemals gesagt zu haben, dass Friedrich Merz ein geeigneter Kanzlerkandidat ist. Um mal ganz kurz im Zusammenhang mit der Qualifikation von Friedrich Merz zu sprechen. Friedrich Merz hat gegen Angela Merkel direkt als Spitzenkandidat versagt, hat gegen Armin Laschet als Spitzenkandidatoption versagt, hat gegen Annegret Kramp-Karrenbauer als Unionsspitzenkandidatin versagt. Friedrich Merz ist die vierte Wahl. Friedrich Merz hat die gleiche politische Qualifikation wie jeder von euch. Denn der hat keine politische Qualifikation. Friedrich Merz ist in dem Investmentbereich als, was Jurist? Bei BlackRock unterwegs gewesen. Der hat nicht irgendwas irgendwie gemacht. Nicht auf Landesebene, nicht auf Bundesebene. Der hat keine politische Qualifikation. Irgendwie. Der wird von null auf sofort Bundeskanzler. Der sitzt in irgendwelchen Aufsichtsräten. Das war's. Und wenn man das hört, und das weiß man, das ist nicht neu, das sind keine neuen Informationen, und sich fragt, sollte so eine Person sofort Bundeskanzler werden, ist die Antwort scheiße nein. Von mir aus gib ihm ein Bürgermeisteramt, von mir aus gib ihm irgendeinen Ministerposten, der soll erstmal zeigen, ob der damit überhaupt umgehen kann. Der Typ wird sofort Bundeskanzler. Das ist nicht gut. Das ist keine gute Idee. Das ist legit bad. Also, ich will noch mal, du musst wirklich ein gigantisches mentales Gymnastikprogramm abziehen, um das vor diesem gesamten Szenario auch nur im Entferntesten als etwas Positives zu bezeichnen. Das ist wirklich, what? Das ist, hä? Nein. Hä? Weiterhin waren 45% der Meinung, Merz werde seine Arbeit als Kanzler gut machen. Vor einigen Wochen waren es 53%. 44% gehen hingegen von einer schlechten Leistung aus. In der Sache selbst finden die geplanten Maßnahmen jedoch große Zustimmung. 64% der Befragten, vor allem Anhängerinnen von Union, SPD und Grünen, finden die Lockerung der Schuldenbremse richtig. 32% sprechen sich dagegen aus. Das geplante Sondervermögen wird geteilter aufgenommen. 50% hielten es für gut. 27% für zu viel. 4% sind die geplanten Schulden zu klein, während 15% der Meinung sind, dass gar keine Schulden aufgenommen werden sollten. Einfach andere Realität. In der Gesamtzustimmung zu den Parteien rutscht die Union im Politbarometer auf 27%. Die AfD gewinnt auf 22% Zustimmung einen Prozentpunkt. Die Grünen verlieren einen und kämen auf 12%. Die Linke lege bei 10%, das BSW bei 3, die FDP bei 4. Die Werte bleiben damit unverändert. Ein Großteil der Menschen, 71%, erwarte indes, dass Union und SPD in den nächsten Wochen eine neue schwarz-rote Regierung bilden werden. Ja, das sehe ich auch so. Wie kommt man auf die Idee, dass es zu wenig Investitionen in eigene Infrastruktur geben kann? Weil man dumm ist, weil man dämlich ist, weil man versteht nicht, weil man denkt, dass Staatsschulden Firmenschulden sind. Man ist einfach dämlich. Das ist eine Position, die auf Unwissen aufbaut. Das ist halt okay, ne? Kannst du nichts machen. Weil man Überschriften aus der Bild liest. Darum denkt man das. Die Linke überholt SPD und Grüne bald, da bin ich mir sicher. Oh, das glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube auch, dass es möglich ist, dass wir Richtung nächster Bundestagswahl, natürlich abhängig davon, wie der weitere Verlauf ist, es ist zumindest möglich, dass die Linke vor SPD und Grüne steht. Halte ich auch für möglich. Tatsächlich. Das ist ein Artikel aus der Zeit. Der letzte Artikel, den ich heute habe, ist ein sehr wichtiger Artikel. Darum möchte ich ihn unbedingt mit euch teilen. Israel hat die Waffenruhe in Gaza gebrochen. Das Land setzt auf eine alte Strategie, die früher schon gescheitert ist. Verbündete sollen nun Druck auf Netanyahu ausüben. Nein, dies ist kein Rückfall in den alten Krieg. Es ist auch keine Notwehr. Nicht der Versuch Israel, die Hamas zu Verhandlungen zu drängen. die neue israelische Offensive in Gaza bringt das Ende des Krieges nicht näher. Sie soll es hinauszögern. Damit bekommt der Krieg und auch die Unterstützung Israels durch seine Verbündeten nochmal einen völlig neuen Charakter. In den vergangenen 48 Stunden sind in Gaza mindestens 700 Menschen getötet und 900 Menschen verletzt worden. Es sind so viele wie seit den tödlichsten ersten Wochen des Krieges nicht mehr. Die Angriffe begannen in der Nacht auf Dienstag mit Luftschlägen. Am Mittwoch marschierten Bodentruppen in die Gazastreifen ein und teilten ihn zu Stunde wieder in zwei Hälften. So wie vor Beginn der Waffenruhe vor 2 Monaten. Es ist Israel, das die Waffenruhe gebrochen hat. Bereits lange vor der Offensive dieser Woche. Die Vereinbarung sah vor, dass beide Seiten Verhandlungen über ein Kriegsende beginnen. Zum vereinbarten Treffen schickte Israel keine Delegation. Israel sollte auch seine Truppen vom Grenzübergang aus Gaza nach Ägypten zurückziehen. Auch das passierte nicht. Vor 2 Wochen stoppte die israelische Regierung rundheraus die Hilfslieferung nach Gaza und brach damit nicht nur die Vereinbarung zur Waffenruhe, sondern den Grundsatz von Humanität. Es war die Hamas, die diesen Krieg am 7. Oktober 2023 begann. Sie verübte ein abscheuliches Massaker, hält weiter israelische Geiseln gefangen. Von ihnen sollen 22 noch leben. Die neuen Kämpfe hat die Hamas aber nicht vom Zaun gebrochen. Und es gibt keinen Grund zur Annahme, dass diese Kämpfe helfen werden, die Hamas zu besiegen. Zu Beginn dieser Offensive wandte sich Israels Verteidigungsminister Israel Katz in einer Ansprache an die Menschen in Gaza. Die müssten die Geiseln zurückbringen und die Hamas stürzen, sagte Katz. Zitat: Die Alternative ist völlige Verwüstung. Zitat Ende. Nun fragt man sich in Gaza, was noch verwüstet werden soll. In Israel fragt man sich das auch. Die Mehrheit der Israelis ist gegen die Wiederaufnahme der Kämpfe. Das zeigen Umfragen. In Tel Aviv und Jerusalem protestieren die Menschen. Viele Bürger fürchten zuallererst um das Leben der verbleibenden Geiseln, deren Angehörige die Regierung so scharf kritisieren wie nie. Viele Bürger meinen auch, ihre Führung handle aus reinem Eigeninteresse und Machthunger. Gerade erst hat Israels Premier Benjamin Netanyahu erklärt, den Chef des Inlandsgeheimdienstes feuern zu wollen, der ihm lange unliebsam war und der jüngst Untersuchungen gegen Vertraute Netanjahus eingeleitet hat. Vor ihm hat Benjamin Netanyahu schon den vorherigen Verteidigungsminister und den Armeechef aus dem Amt gedrängt. In Israel sehen viele das als Indiz dafür, dass ihr Langzeitregierungschef sich abkapselt, dass er der sich von wegen Korruptionswürfen vor Gericht verantwortet, sich manisch an der Macht klammert. Die neuen Kämpfe in Gaza, fürchten sie, sollen nicht zuallererst die Hamas kaltstellen, sondern die Kritiker im eigenen Land. Die Hamas ist zwar bei weitem nicht geschlagen, aber heute deutlich geschwächter als zu Beginn des Krieges. Israels Sicherheitsdienst geht davon aus, dass die Hamas und andere Islamisten im Gazastreifen aktuell noch etwa über 30.000 Kämpfer verfügen. Ihr Vorrat an Waffen und Munition ist nicht aufgebraucht, aber begrenzt. Bei den Geiselübergaben der vergangenen Wochen, als die Hamas die entführten Israelis, auch die Leichen getöteter Kinder, aufs Widerwärtigste zur Schau stellten und dazu Kämpfer in makelloser Monitur präsentierten, gab sie sich deutlich stärker, als sie ist. Mehr als ein Ausweis von Kampfkraft sollte diese abscheuliche Inszenierung den Gegner, alle Israelis, demütigen. Das musste in Israel noch mehr Wut und Abscheu provozieren. Die Inszenierung zeigte auch ein echtes Sicherheitsrisiko auf. Denn mit den Bildern vermeintlicher Stärke warb die Hamas um Unterstützer außerhalb Gazas, vor allem im Westjordanland. Mit Erfolg. Die neue israelische Offensive liegt auch darin begründet. Es geht nicht allein darum, Hamas-Kämpfer zu töten, sondern vor allem darum, Sympathisanten abzuschrecken. In Gaza selbst zieht Israels Armee verstärkt auf zivile Hamas-Anführer. Mehrere Regierungsmitglieder der Hamas sind getötet worden. Das soll helfen, den Rest von öffentlicher Ordnung im Gaza zum Kollaps zu bringen und so die Bevölkerung weiter gegen die Hamas aufzubringen. Die Armee wiederholt damit ihre Strategie aus dem ersten Jahr des Krieges. Doch schon da führte sie nicht zum Ziel. Denn seit Beginn des Krieges konnte die Hamas nach Einschätzung der US-Geheimdienste einen großen Teil der getöteten Kämpfer durch neue rekrutieren. Die Hamas hat keinen Grund einzulenken. Die Geiseln sind ihr wichtigst verbliebenes Druckmittel. Und sie wird sie nicht freilassen ohne eine garantierte Aussicht auf das Ende des Krieges. Unterdessen sabotiert die Hamas diese Aussichten mit ihrer eigenen Verhandlungsposition kräftig selbst. Man sei willens, Gaza künftig nicht mehr zu regieren, nicht aber die Kampftruppen auszulösen. Nun hat die Hamas ihrerseits den Beschuss auf Israel wieder aufgenommen. Am Donnerstag schoss sie die ersten Raketen auf Tel Aviv. Sie schreibt sich den Befreiungskampf auf die Fahne, doch tatsächlich hat sie nichts mehr anzubieten als die Erzählung vom ewigen Kampf. Noch ist dies nur ein erster Schlagabtausch. Weitet Israel seine Offensive aber aus, deutet das auf ein weiteres Anliegen hin, das im Raum steht, neben dem Kampf gegen die Hamas. US-Präsident Donald Trump hat seinen Vorstoß, den Küstenstreifen mit Israel zur Riviera machen zu wollen, wiederholt bekräftigt. Dazu müssten die Palästinenser Gaza verlassen. Die Idee, die Palästinenser zu vertreiben, hat diesen Krieg nicht ausgelöst. In seinem Verlauf aber ist die Idee größer geworden, propagiert von der israelischen Rechten. Mit den neuen Kämpfen wirkt sie, so irre das scheint, als reale Option. In den ersten 15 Monaten der Kämpfe bis zur Waffenruhe hat sich eine Rechtlosigkeit durchgesetzt, die prägt, wie es weitergeht. Beide Kriegsparteien haben weiterhin sichtbar gegen das Kriegsrecht verstoßen. Der internationale Strafgerichtshof hat sowohl gegen die Hamas-Führer als auch gegen Israels Regierungs- und Armeechef Haftbefehle erlassen. Derweil haben die Stützen dieser Rechtsordnung Staaten wie Deutschland die Brüche nicht wahrhaben wollen oder gebilligt. Und sie haben die Wirkmacht der Gerichtsbarkeit en passant ausgehebelt, als sie erklärten, den Haftbefehl im Fall von Netanyahu nicht umsetzen zu wollen. Der wahrscheinlich künftige Kanzler Friedrich Merz hat das kürzlich sogar bekräftigt. Dass die neue israelische Offensive so tödlich ist, hat auch damit zu tun. Es gibt wenig Aufmerksamkeit für die Nachricht aus Israel und Gaza. Das ist auch ein Gefühl von Lähmung, was man muss meinen, alle Bilder, die jetzt kommen, schon gesehen zu haben. Und es steht unter dem Eindruck, dass inzwischen noch größere Kräfte am Werk sind als in den ersten Monaten des Krieges. Kompromisslos und unaufhaltsam. Der Schrecken darüber wirkt fast naiv, aber das ist ein Missverständnis. Das ist ein neuer alter Krieg. Er verdient Entrüstung und Bestürzung und ernsthaften Druck von Israels Verbündeten, einschließlich Deutschland, ihn endlich zu beenden. Eine Sache, die mich wirklich, die ich konsumiere ja extrem viele Nachrichten. Das ist vielleicht auch schon klar geworden. Nicht nur im Zusammenhang mit diesen Sachen, sondern einfach, weil es zu meinem Tagesablauf gehört. Deutsche Medien, in deutschen Medien findet das, was hier berichtet wird, so gut wie gar nicht statt. Holy shit. Es gab am Anfang von mehreren Tagen, als das wieder losging, gab es erste Live-Ticker-Nachrichten. Danach Funkstille. Fucking Funkstille. Dieser Artikel ist einer von den, also den habe ich nicht gesucht, weil der irgendwie über die Zeit geplattformt wird. Den habe ich gesucht, weil ich wissen wollte, welche verschissenen Nachrichtenagenturen denn jetzt darüber sprechen. Und es war legit diese hier. Es war ein Artikel von der Zeit. Ich hatte das beim Deutschlandfunk und bei der Tagesschau gesehen, die das in einem Satz in zwei Sätzen hinterlegt hatten. What? Auf jeden Fall nicht in dem Maße, in dem das beleuchtet werden muss. Wenn eine Waffenruhe gebrochen wird und im Anschluss in den ersten 48 Stunden ungefähr 700 Menschen getötet werden und 900 verletzt und davon unendlich viele Zivilisten, dann ist das deutlich mehr wert als ein Zweizeiler mit, hey, übrigens. Das ist crazy. Das ist fucking crazy. Das muss man dazu sagen. Das ist fucking crazy. Darum fand ich diesen Kommentar, diesen Artikel hier umso wichtiger. Um den Leuten vor Augen zu führen und auch hier nochmal klarzumachen, was dort für Gräueltaten stattfinden. Und dass das, was jetzt stattfindet, in keiner Form mit irgendwelchen Rechtfertigungen und Relativierungen im Einklang zu bringen ist. Gar nicht. Ist es nicht. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ich habe aber mittlerweile auch die Befürchtung, dass wir an so einem Punkt sind, an dem durch die Regierungsübernahme von Donald Trump es immer unwahrscheinlicher erscheint, dass eine Lösung zum Wohle des palästinensischen Volkes überhaupt noch möglich ist. Wie hier selbst geschrieben wird, mit den neuen Kämpfen wirkt die Realität der Israel, des Küstenstreifens, des Gazastreifens zu einer Riviera zu machen, eine reale Option. Das ist eine Unvorstellbarkeit. Es ist unvorstellbar. Das ist unvorstellbar. Peace, Badman, Alter. Ich bleib dann natürlich am Ballchat. Also auch wenn es schwer ist, solche Artikel zu finden, ich will sie finden, ich will mal gucken und ich habe eine Sache entschieden, ich habe mich, und das kann ich auch mal sagen, das wird passieren. Wir haben alles schon in die Wege geleitet diesbezüglich. Und es fällt mir auch auf, weil das im Zusammenhang mit intensiver Nachrichtenbetrachtung und das Lesen und dem Darstellen dazu, es ist etwas, das passieren wird. Meinungsmache wird eine eigene Nachrichtenplattform. Denn gerade bei diesen Themen merkt man einfach, dass es zu wenig Diversität gibt und zu wenig Sachen gemacht werden. Also ist die Konsequenz logisch. Aber dazu wird es zukünftig dann noch mehr Informationen geben. Jetzt will ich das einfach mal bei diesem kurzen Satz belassen. Das waren die Nachrichten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.